Wir.
Auf Sendung.
Hallo und herzlich willkommen bei Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich begrüße Sie herzlich heute Abend von 19 bis 21 Uhr. Mein Name ist Janne Rauhut und heute soll es um das Thema Engagement für Kinder gehen. Wir haben ja mit verschiedenen Menschen gesprochen. Wir, das sind einmal ich und die Sabine Gärtling, meine Kollegin hier in der Redaktion der Selbsthilfegruppen. Und zwar werden wir zuerst ein Interview hören mit den Leihgroßeltern von der Eva, was sich dahinter verbirgt und ja, was genau die Leihgroßeltern machen, das hören Sie in diesem Interview. Und danach spricht Sabine Gärtling mit engagierten Menschen in der Bethel-Kirche und die engagieren sich für Kinder, die aus der Ukraine hergekommen sind. Also jetzt noch ganz neu. Da gibt es ein tolles Programm, ein tolles Engagement von vielen Menschen, die sich dafür für Kinder und Menschen aus der Ukraine einsetzen. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, es wird interessant. Ein Hinweis vorab, die Interviews wurden voraufgezeichnet, das heißt, teilweise kann es sein, dass die Qualität nicht ganz so gut ist. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie alles gut verstehen und ja, einen interessanten Abend hier hören und kann Ihnen dann nur viel Spaß wünschen. Dann ja, herzlich willkommen, Frau Brohn und Frau Kohl von den Leihgroßeltern. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über die Leihgroßeltern zu sprechen, was sich dahinter verbirgt und auch, was Sie dorthin geführt hat. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen hier. Herzlich willkommen im Radio.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Ich würde so erstmal anfangen, was verbirgt sich denn hinter dem Namen Leihgroßeltern?
Ja, das sind, wie gesagt, Leih. Ausgeliehene Omas und Opas. Und die Familien haben oft keine eigenen Omas und Opas hier in der Gegend. Manche haben gar keine mehr. Und manche, die sind einfach weiter weg, die Omas und Opas. Und deshalb gibt es dann uns als Leihoma und Opa.
Okay. Und sie verbringen dann praktisch Zeit in der Woche oder eine bestimmte ausgemachte Zeit mit den Kindern?
Ja, das macht man mit den Eltern aus. Und dann darüber hinaus nicht nur immer die beste Zeit, sondern auch mit meiner Zeit, sondern auch mal außerhalb dieser Feste, wenn es machbar ist.
Okay. Sie müssten ein ganz kleines bisschen lauter sprechen oder vielleicht ein bisschen näher, wenn Sie sprechen, ans Telefon. Sonst war es jetzt gerade arg leise, aber es geht. Jetzt habe ich ja vorher, wo wir den Termin ausgemacht haben, so wie ich weiß, ist jetzt auf jeden Fall eine aktive Leihoma von Ihnen dabei, richtig?
Ja, das bin ich, die Frau Kohl.
Okay. Wie sind Sie denn zu den Leihgroßeltern gekommen?
Also ich bin ja nun schon sehr viele Jahre dabei und damals, vor über 10 Jahren ist es her, da hat mir eine Bekannte davon erzählt und die hat mich dann mal zu einem Ehrenamtstreffen, das ja einmal monatlich stattfindet, mitgenommen, um mir das einfach mal anzuschauen und anzuhören. Und ja, dann hat es blond gemacht.
Schön. Das heißt, also waren Sie vorher auch auf der Suche nach einem Ehrenamt oder war das Zufall?
Also ich habe schon ein anderes Ehrenamt damals inne gehabt, weil ich war in der Freistellungsphase meiner Altersteilzeit und da habe ich schon die Freizeit sinnvoll auffüllen wollen und habe dann in einem sozialen Bereich ein Ehrenamt angenommen und ich war eigentlich gar nicht mehr auf der Suche.
Okay. Sind da praktisch so reingeschlittert sozusagen. Wie lange sind Sie jetzt schon dabei?
Seit 2008 müsste das sein.
Ah, wow. Okay. Ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit.
Ja, und ich war schon in mehreren Familien in all den Jahren. Aber jetzt in der jetzigen Familie bin ich seit 2013, 14.
Ah ja, das ist ja dann doch auch ganz schön lang. Gibt es da irgendwie eine Maximaldauer, wie lange Sie so eine Familie begleiten, nenne ich es mal?
die Maximaldauer hängt in meinem Fall jetzt speziell natürlich nur von den Eltern ab, beziehungsweise von dem Bedarf, wie sie meinen, wie lange brauchen wir die Heidi Kohl noch, wie lange brauchen die Kinder noch, wie möchten sie noch betütelt und betreut werden von der Leihoma oder. Also wenn es nach mir ginge, ich sage es jetzt mal ganz salopp, meinetwegen, bis sie, was weiß ich, 18 sind.
Okay.
Generell ist es schon so, dass wir eine Zeit vorgeben, oder generell ist es so, wir geben die Zeit nicht vor, aber generell ist es so, dass von 1 bis 6 Jahre, bis die Kinder eingeschult werden, dann werden normalerweise die Leihgroßeltern nicht mehr gebraucht. Mhm. Aber ein sehr gutes Verhältnis ist, wie jetzt bei der Frau Kohl, oder die Eltern danach auch noch Hilfe brauchen, weil sie keine Nachmittagsbetreuung in der Schule bekommen, dann kann es auch durchaus länger gehen.
Okay, es ist ja auch schön. Ich kann mir vorstellen, dass da ja auch bestimmt eine intensive Beziehung dann zu den Kindern entsteht im Laufe der Zeit.
Ja, da wächst viel zusammen, ja. Mhm.
Das sind die eigene Enkel.
Mhm. Mit allen Höhen und Tiefen wahrscheinlich dann.
Ah, ja, da kriegt man schon mit, dass die Phasen, auch die Sonnenphasen, kleiner sind und so weiter und Pubertät. Mhm. Die so ansteht bei meinen beiden Mädels, ja. Also ja, das Präpubertieren im Moment so ein bisschen mit 10 und 11, ne? Ja, so ein bisschen an.
Okay. Was würden Sie sagen, macht so, macht dieses Ehrenamt bei den Leihgroßeltern aus, also dass sie jetzt auch schon so lange dabei sind?
Ja, auf jeden Fall, dass es sinnerfüllend für mich ist. Das ist mal vordergründig, allererste steht ganz oben an. Meine Freizeit möchte ich so verbringen, dass es mir Sinn gibt. Und das Zweite ist natürlich, dass Kinder ganz generell, sage ich mal, die erhalten mich in Anführungszeichen jung, ja. Mhm. Frische, die da immer rüberkommt und die sind so.
Mhm. Also fordert auch ein bisschen, dann im positiven Sinn.
Natürlich, ja.
Mhm.
Man muss dranbleiben, einfach auch mit allem, auch mit dem Computer und allem. Ich denke, da wird man schon automatisch durch die Kinder gefordert und ich denke, das tut dann schon auch dem älteren Kopf ganz gut.
Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Klar, da bekommt man nochmal, ich sage jetzt mal, auch so die neuesten Entwicklungen irgendwie mit, was gerade in ist oder was auch vielleicht schon wieder nicht mehr in ist und so weiter. Da ist man natürlich da dann mit Kindern nochmal an vorderster Front oder an vorderster Reihe da mit dabei.
Ja, es kann durchaus mal vorkommen, dass mir eine von den Mädels sagt, ach, das verstehst du jetzt vielleicht nicht mehr so. Wo ich dann in dem Moment eigentlich dann da hineingeschubst werde, dass ich merke, hups, aha, bist doch nicht mehr ganz so bei den Jungen dabei. Ne? Mhm. Aber das sind nur kurze Momente, ja.
Mhm. Haben Sie denn auch schon mal so einen Moment gehabt, wo die Kinder Ihnen was erklärt haben, wo Sie sozusagen da was mitnehmen konnten auch?
Ja, jetzt da sehr gewandelt und geändert natürlich unser ganzes Spielverhalten. Schon einiges anders geworden, seit die beiden auch ein Smartphone haben. Das ist ganz klar. Ne? Da lerne ich von den beiden ganz schön viel.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Wie sind denn so die Rahmenbedingungen, sage ich mal? Also wir hatten es jetzt gerade schon von der Länge der Begleitung oder von dem Ehrenamt. Das ist eigentlich relativ offen, hängt so ein bisschen von der Familie auch ab und von den Leihgroßeltern in dem Fall. Gibt es denn sonst noch spezielle Rahmenbedingungen?
Ja, in der Regel betreuen wir 1 bis 2 Mal für je 2 bis 3 Stunden. Das sind so die Rahmenbedingungen. Das geben wir wirklich vor. Und wenn dann aber die Leihoma oder der Leihopa, wenn der dann sagt, ach, das macht mir nichts aus, wie Frau Kohl gerade gesagt hat, ich bleibe auch mal abends, dann können Sie gerne ins Theater gehen. Also das ist dann Sache der Leihgroßeltern.
Okay, also es hängt so ein bisschen auch dann vom Persönlichen ab, wie viel man da noch dann zusätzlich geben möchte oder eben auch sagt, nö, das ist völlig in Ordnung so, so ein bisschen dann persönliches Ermessen.
Genau, oder wie es eben auch mit den Familien klappt, mit Frau Kohl hat ganz tolles Verhältnis zu der Familie. Das haben eigentlich alle, die betreuen. Aber bei manchen geht es halt dann nur so weit. Sie betreuen die Zeit, die vorgegeben ist, und dann ist gut.
Okay. Und es ist ja ein Ehrenamt. Ich habe jetzt gelesen, es gibt aber auch eine Aufwandsentschädigung.
Ja, die gibt es.
Okay, und das kommt dann von den Familien oder wer übernimmt das?
Ja, die Familien übernehmen.
Okay. Was war denn so Ihr persönlich schönstes Erlebnis, so während, wenn Sie jetzt zurückblicken auf die, das sind ja doch einige Jahre, haben Sie irgendwie ein Erlebnis, wo Sie sagen können, das bleibt Ihnen in Erinnerung oder da denken Sie öfter mal dran zurück?
Ach, da gibt es ja sehr viele schöne Erlebnisse, aber es ist einmal im Jahr immer ein sehr schönes Erlebnis, wenn ich meinen Schenketag den Kindern gebe. Und zwar einmal im Jahr, meistens in den Sommerferien, bekommen die Kinder von mir einen Tag mit mir zusammen geschenkt. Und im letzten Jahr war das zum Beispiel die Jugendfarm nach Möhringen gegangen, wo ich dann den Tag geschenkt habe, sind wir mit den City-Rollern gefahren, also nicht mit den E-Rollern, sondern richtig noch so anschubsen und so. Ich habe da am Abend ganz ordentlich mein Knie gemerkt, ja, aber ich habe mitgemacht. Das macht man dann auch als junggebliebene Leihoma, das ist ganz klar. Und bin dann zu der Jugendfarm mitgegangen, da haben sie dann aber ein paar Stunden alleine zugebracht, weil das ist so Usus-Sport in der Jugendfarm, dass die Kinder dann mit Pferden und so weiter dann gegangen sind. Und dann habe ich sie wieder abgeholt und sind wir lecker Eis essen gegangen. Und es war ein ganz, ganz toller Tag. Und das ist jedes Jahr einmal.
Ah, schön.
Und ist natürlich so frei, also da gibt es keine Aufwandsentschädigung. Das ist ein geschenkter Tag für dich von mir an sie. Und da hat die Familie dann auch den ganzen Tag, also die Eltern jetzt in dem Fall, frei für sich. Da können die planen, machen und tun, was sie gerne möchten.
Ja, eine tolle Idee. Und haben Sie auch Rückmeldungen von den Kindern, also jetzt zum einen von denen, die Sie jetzt auch gerade betreuen, aber auch so generell vom Projekt, was sagen so die Kinder und die Familien zu dem Projekt? Was sind so die Rückmeldungen?
Sind so schweck im Moment, ganz positiv. Die Eltern sind sehr froh, dass es die unsere Organisation gibt. Und ja, und dass sie entlastet sind und einfach auch einen Großelternersatz haben, weil das für die Kinder ganz wichtig ist und die Eltern das auch so sehen.
Okay. Muss ich gerade mal spickeln auf meinen Fragezettel. Was sollte man denn mitbringen, wenn man sich jetzt da bei Ihnen engagieren möchte als Leihgroßeltern?
Man sollte in erster Linie natürlich Kinder mögen. Man sollte geduldig sein und das ist eigentlich schon alles. Zeit aufbringen, das weiß man ja, wenn man Ehrenamt macht. Braucht. Aber einfach nur mit Kindern gerne haben und auch Lust drauf haben. Und wir haben auch einige Leihgroßeltern, die selber keine Enkelkinder haben. Und für die ist es dann einfach so ein Geben und Nehmen. Und das finde ich ganz toll.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So gerade, würden Sie sagen, dass das Projekt auch so ein Stück weit so dieser, ich nenne es jetzt mal, Alterskommunikation, nee, so kann man es nicht sagen, aber so diese Kommunikation einfach zwischen Jung und Alt fördert, also auch gerade da die Berührungspunkte und da, was würden Sie sagen, ist so die okay. positive Seite, sage ich mal, von dem Projekt oder auch so der Grundgedanke vielleicht auch dahinter. Ich finde es ja eigentlich eine tolle Idee, eben zu sagen, okay, man bringt da einfach ältere Menschen auch mit Kindern zusammen, die vielleicht sonst gar nicht so Berührungspunkte hätten.
Genau, das ist auch ganz wichtig. Man hört ja auch immer mehr, dass Kindergärten in Altersheime gehen, damit der Kontakt bleibt. Und ich finde, Großeltern zu haben, ist was ganz, ganz Wertvolles. Und dann finde ich, aus dem Grund finde ich es auch toll, dass es die Leihgroßeltern gibt. Ich persönlich hatte gar keine Großeltern und das ist für mich manchmal so traurig, weil wenn dann mein Mann von seinen Großeltern erzählt, dann werde ich so fast ein bisschen neidisch. Und deshalb engagiere ich mich auch hier, weil ich weiß, wie wichtig das ist für Jung und für Alt, das Zusammenkommen.
Gibt es denn auch schwierige Momente? Also wir hatten es jetzt gerade vorher schon, klar, wenn es dann so in Richtung Pubertät vielleicht geht, aber können Sie sich erinnern auch an irgendwie schwierige Momente, die es mal über die Jahre gab?
Es ist mit Sicherheit nicht immer so, dass es ganz einfach läuft. Es gibt selbstverständlich mal schwierige Momente, aber die schwierigen Momente sind in meinem Fall jetzt, weil ich drei Mädchen betreue, mehr die Momente, weil sie miteinander so ganz schrecklich streiten manchmal. Das geht mir sowas auf den Nerv. Und ich mich aber weitestgehend eigentlich da zurückhalte, bis zu einem Moment, wo ich sagen muss, wenn sie dann aufeinander losgehen und wenn das also dann so weit geht, dann schreite ich dann schon ein. Ja. Das sind für mich die schwierigen Momente. Aber was die ganze Entwicklung anbelangt oder so, die verfolge ich mit, was möchte ich sagen, mit Genuss und Wohlwollen, weil ich habe hier selbst ein Kind großgezogen, weil ich weiß, wie das ist, die verschiedenen Phasen, und es ist für mich so ein manchmal fast phänomenal, welche Entwicklungsschritte das da gemacht werden, sei es, dass sie, wenn sie in die Schule kommen auf einmal, da kommt ein Lernprozess, es ist unglaublich, das miterleben zu dürfen. Ich als mittlerweile schon wesentlich ältere Person in unserer Gesellschaft darf nochmal richtig, richtig jung sein bei den Kindern. Ja, was gibt es denn Schöneres?
Ja, ich denke, als älterer Mensch sieht man auch die Sachen ganz anders. Bei deinen eigenen Kindern hat man das, ich meine, da ist es gelaufen wie im Uhrwerk. Es musste alles funktionieren. Und jetzt hat man viel mehr Zeit. Jetzt erlebt man die ganze Phase von den Enkeln ganz anders als den eigenen Kindern. Und ich denke, das macht es auch nochmal sehr, sehr wertvoll. Wenn es auch schwierige Momente gibt, die gibt es in jeder Familie, auch mit den eigenen Enkeln. Und so ist es auch mit den Leihenkeln. Aber es ist trotzdem eine ganz gute Sache. Also wir haben wirklich so die letzten 3 Jahre, gibt es überhaupt nichts Negatives. Alle Leihomas und Leihopas, die in Betreuung sind, sind zufrieden, und es hat überall Erfolg.
Ich finde es auch schön, wie Sie das so, wie Sie das sagen, einfach da so den Schatz drinnen zu sehen. Aber ich denke, das ist auch was, was man auch so wahrnehmen muss. Also, beziehungsweise das ist auch eine Kunst, das so wahrzunehmen. Es können bestimmt auch nicht alle, oder manche denken dann, Kinder nerven oder so, sondern ich finde es schön, dass Sie da sagen, nee, das ist auch was Besonderes, das mitzuerleben, diese Entwicklungsschritte, und da einfach nochmal, diese Entwicklung zu sehen und wahrzunehmen auch.
Ja, das ging manches Mal von Woche zu Woche, dass ich so einen Entwicklungsschritt bemerkt habe. Vor allem bei der Kleineren, bei der Jüngeren war das mal sehr extrem, eine Zeit lang. Die hat auf einmal einen Wort- und Sprachtrakt entwickelt gehabt, als sie in die Schule kam. Natürlich liegt es viel mit an den Eltern, wie die mit den Kindern kommunizieren und wie sie das gestalten. In meinem Fall ist es jetzt so, dass die Eltern sind Pflegeeltern, also beziehungsweise sind Pflegekinder, ja. Und die Eltern selber hätten unheimlich gern eigene Kinder gehabt, aber es ging eben aus bestimmten Gründen nicht. Dann haben sie sich die beiden Mädchen zu sich geholt als Pflegekinder. Und die geben sich wirklich ein in diese Kindererziehung, in die Betreuung, und mit einer Liebe, mit einer Geduld. Und da wird viel gesprochen und geredet. Und das wollte ich damit sagen. Da hat es mal Zeit gegeben, von Woche zu Woche ein Schub an Wortschätzen, wo ich gedacht habe, wow, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein.
Ja, auch spannend, das mitzuerleben. Und ich denke gerade, wenn man vielleicht auch eben jetzt ja nicht jeden Tag auch die Kinder sieht, hat man ja auch immer ein Stück weit ein bisschen Abstand dazwischen, dann kann man vielleicht sowas auch nochmal deutlicher wahrnehmen. Aber spannend, was Sie da erzählen.
Ja, muss ich auch sagen, ja. Und ich habe eine ganz, ganz große, große Hochachtung vor diesen Eltern. Generell, jetzt die Familie ist frisch umgezogen letzte Woche, bei mir geht es jetzt nicht mehr hier in Stuttgart innerhalb des Ortskerns dann zugange mit Betreuen. Ich darf jetzt dann bis nach Stammheim rausfahren. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt dann auch zeitlich hinkriege, weil ich ein bisschen dann ein neues Zeitfenster für mich aufmache. Also das, da brauche ich dann um einiges länger dorthin zu kommen. Aber ich unheimlich gerne und das bringen wir schon.
Also nehmen Sie auch einiges auf sich dann, damit das weiterlaufen kann. Ja. Sie haben vorher gesagt, oder ich habe das auch, glaube ich, gelesen, dass Sie ja auch regelmäßig sich mit den anderen Leihgroßeltern treffen und austauschen. Ist es dann auch so eine Art, ich nenne es jetzt mal kollegialer Austausch, wenn es zum Beispiel irgendwie auch, wenn man sich mit was schwer tut? Oder also wie kann man sich das vorstellen, diese Treffen?
Ja, das gibt es auch. Wir haben einmal Austauschtreffen, da kann jemand erzählen von seiner Betreuung oder die Probleme, die er hat oder die er nicht hat und kann sich Hilfe holen. Das gibt es. Und dann haben wir jedes zweite Treffen, haben wir dann einen Referenten. Etwa heute haben wir Gehirnjogging gemacht. Das hat zwar nichts mit Kindern zu tun, aber das eine oder andere kann man auch wirklich mit Kindern machen. Und das ist auch gut für uns Ältere, dass wir fit im Kopf bleiben. Und letzte Mal war ein Polizist da und hat eben so gesprochen, wie das Verhalten der Kinder im Straßenverkehr sein soll und dass die Kinder einfach noch nicht dieses räumliche Sehen haben und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch schon Rotkreuzkurs gemacht. Also es wird immer was geboten, aber dazwischen gibt es immer Austausch zum Reden, zum Berichten.
Ah ja, schön. Und ist das jeden Monat?
Ja, jeden Monat.
Ah ja. Okay.
Also in den Sommerferien, da haben wir nächsten Abend schon. Weihnachten haben wir dann eine Weihnachtsfeier.
Ah ja, ist ja auch schön, wenn man da dann auch ein bisschen in Kontakt bleibt. Und es ist bestimmt auch spannend, von den anderen dann teilweise ein bisschen zu hören, was die so machen und wie es läuft.
Ja, auf jeden Fall.
Ich dachte mir jetzt gerade so, Sie haben ja erzählt eben, dass Sie jetzt umgezogen sind. Jetzt dachte ich gerade, es gibt ja bestimmt auch mal eine Leihoma oder ein Leihopa, wo es dann nicht mehr weitergehen kann aus verschiedensten Gründen oder wo vielleicht auch die Familie sagt, nee, es passt nicht mehr. Haben Sie da Erfahrung oder wie ist es? Ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, da dann auch Abschied zu nehmen. Also sowohl für Sie dann in dem Fall als auch für die Kinder zum Beispiel, weil man ja dann doch über eine längere Zeit da sehr viel Zeit zusammen verbracht hat.
Ja, vor dieser Familie war ich bei einem Mädchen, die sind dann weiter weggezogen ins Bayerische, nach Ingolstadt. Das fiel mir auch schwer, ja, mich da zu verabschieden. Habe ich auch sehr gerne betreut. Und da davor habe ich noch eine Familie gehabt, mit einem Geschwisterpaar. Die haben dann beide damals dann Ganztagesschulen besucht und da war es auch nicht notwendig, dass ich betreue. Und mit diesen beiden habe ich heute noch Kontakt. Da war ich vor Konfirmation eingeladen.
Ah, ja.
Da war ich nicht so weit. Ja, der Junge hat letztes Jahr, glaube ich, Abitur gemacht und das Mädchen wurde konfirmiert. Also ne, eine sehr lange Zeit. Ja. Mhm. Und da haben wir, ich kann mich erinnern an damals, noch haben wir eine Abschiedsparty gemacht bei denen zu Hause, als dann das so weit anstand, dass ich nicht mehr zu kommen brauche, mit Kakao und Kuchen. Das kann ich noch ganz gut erinnern, ja. Und der Junge, Julian, mit dem habe ich so unglaublich spannende Reisen gemacht. Wir haben Stühle hintereinander gestellt in Reihen und dann sind wir auf dem Meer. Wir haben auf dem Meer sind wir gereist durch die Länder. Und auf dem Wasser sind wir gewesen. Und ich habe mich da vollkommen fallen lassen. Ich war da hundertprozentig dabei. Ich war Kind, wie es geht nicht mehr. So Kind war ich, weil ich das so toll fand. Und als ich den Maximilian jetzt wieder gesehen habe, nach vielen Jahren, also wie gesagt, ich habe schon Kontakt, aber nicht unbedingt treffen, sondern man schreibt zu Weihnachten oder man schreibt sich zum Geburtstag. Mhm. Aber das Treffen war jetzt an der Konfirmation von der Schwester, die heißt dann Julia. Und da kam der Maximilian auf mich zu und sagt, weißt du noch, Heidi, damals mit unseren Reisen auf dem Wasser? Und ich dachte, oh Gott, ist das bei den Burschen hängen geblieben. Ja,
nachhaltig. Ja, sehr schön.
Schön. Ja, es sind dann Erinnerungen, die zusammen geschaffen werden auch.
Ja, gemeinsame Erlebnisse. Unsere Erlebnisreisen waren das.
Aber auch schön, dass man da ja auch noch mal selber so ein Stück weit Kind werden kann, haben Sie ja gerade so schön gesagt, dass man da so ein Stück weit sein eigenes Kind noch mal wiederentdecken kann.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und ist ja auf der anderen Seite vielleicht auch ganz schön, wenn man dann da nicht, also wenn man einfach hingehen kann, genau, zum Spaß haben und so eine gute Zeit verbringen und sich gar nicht mit den schwierigeren Themen vielleicht auch auseinandersetzen muss in dem Sinn.
Ja, das ist richtig. Mich haben die Eltern aber auch schon jetzt, die Kinder, die ich betreue, zu dem einen oder anderen Thema mal was gefragt. Finde ich auch schön, dass sie mich da ins Boot holen und mich da fragen. Und das fand ich halt sehr gut. Und meine Meinung mit da in ihre Entscheidungsfindung mit eingenommen haben, also hat mich ja auch sehr berührt. Ja?
Das ist auch eine Wertschätzung.
Ja.
Warum, das wäre jetzt vielleicht tatsächlich auch schon so Richtung Ende unseres Interviews. Warum würden Sie sagen, das und kein anderes Engagement? Warum sollte man sich da beteiligen?
Ja, wie ich während unserem Gespräch auch schon gesagt habe, das ist ein Ehrenamt, Junghelg. Die Kinder erlauben das nicht, dass man da alt ist. Geht nicht. Und ich finde das was von wichtig in unserer Gesellschaft. Ich möchte noch mittendrin sein, wissen Sie? Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Auch wenn vielleicht vom Körperlichen her nicht mehr alles so rund läuft, wie es mal war, das eine oder andere kommt da natürlich schon, nennt man dann Verschleißerscheinungen, glaube ich, so was Ähnliches. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich sagen würde, wenn Leute kommt, tut Kinder betreuen, ihr habt da selber was davon. Es wird euch so, so unendlich viel geschenkt. Es wird euch so viel gegeben. Das müsst ihr erleben. Das mit Worte kann ich das so nicht vermitteln. Liebe Leihomas, wie ihr das werden wollt, vielleicht kommt und erlebt sie das selber und Opas natürlich.
Gibt es denn ein Mindestalter, um da mitmachen zu können?
Nein, das gibt es.
Okay. Und wie ist so, das würde mich jetzt so privat auch mal interessieren, das Verhältnis zwischen, also Verhältnis Leihopas und Leihomas, ist es ausgeglichen viel?
Ganz schlecht. Also Leihopas haben wir 4. Und Leihomas haben wir 13, 14.
Okay. Also Männer dürfen sich auch gerne melden, höre ich daraus.
Sehr gerne, weil das ist auch wichtig für die Familien, dass wir die suchen. Wirklich auch nur Opas, weil sie eben den männlichen Teil, zum Beispiel Alleinerziehende, dass sie auch den männlichen Teil den Kindern geben können.
Wie lange gibt es das Projekt schon?
Über 30 Jahre.
Ah, wow, das ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit. Schön.
Ja.
Cool. Okay, wo kann man sich denn melden, wenn man jetzt zuhört und denkt, wow, da will ich auch mitmachen, möchte mich da auch gerne engagieren, wo kann man sich hinwenden?
Man kann bei uns anrufen, allerdings haben wir nur Dienstagsbürozeiten und die sind Dienstags von 10 bis 12 unter der Nummer 0711-351-459-44. Und dann natürlich auf unserer Homepage bei der Eva unter www.eva-stuttgart.de und da dann unter Leihgroßeltern gucken und da findet man dann uns.
Und auch, wenn man praktisch eine Familie ist und Leihgroßeltern sucht, dann kann man auch sich da melden?
Genau.
Okay. Ja, super. Dann vielen Dank. Ich fand es wirklich einen sehr interessanten Einblick von Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit da und toll, dass Sie sich da so engagieren, auch mit den Kindern und Ihre Zeit da einbringen. Ich würde sagen, alle, die zuhören und die Lust haben, einfach mal in Kontakt gehen. Kann man da auch einfach mal schnuppern sozusagen bei so einem Austauschtreffen erstmal?
Immer gerne.
Okay, wäre vielleicht auch noch mal eine Option für diejenigen, die sich noch nicht so ganz sicher sind und erst einfach mal gucken wollen, wie das so abläuft.
Genau, man kann auch einmal kommen, man kann. Doch, da freuen wir uns. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht, weil wir waren ja früher mal sehr, sehr viele, aber durch Corona haben sich einige verabschiedet, halber, und es sind immer nur noch wenige, und aber trotzdem kommen viele Anfragen rein. Im Moment haben wir Anfragestopp, weil wir so wenig Leihgroßeltern haben. Aber deshalb ist Werbung ganz wichtig, und deshalb kann ich nur Danke sagen, dass Sie auf uns zugekommen sind und dass Sie da jetzt mit dem Senden des Interviews Werbung für uns machen.
Ja, und ich hoffe natürlich, dass vielleicht die eine oder der andere Opa oder Oma da dabei ist, der oder die Lust hat, sich zu engagieren. Ich würde sagen jetzt einfach, falls Sie noch was sagen möchten, gehört Ihnen gern noch das letzte Wort. Und ansonsten dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank.
Ja, ich kann nur noch mal wiederholen, und das mache ich sehr gerne, ein Appell an alle, die nicht so richtig wissen, wie sie ihre Rente oder ihre Freizeit, die zur Verfügung steht, verbringen sollen. Kommt, guckt euch an, lasst euch einfach mal berieseln, ja, und ihr werdet sehen, das passt.
Schön, da gibt es eigentlich gar nichts weiter zu sagen von meiner Seite. Kann ich mich nur den Worten von der Frau Kohl anschließen.
So, das war der erste Teil dieser Sendung, das Interview mit den Leihgroßeltern von der Eva. Und jetzt geht's gleich direkt weiter mit Sabine Gertling, die in der Bethelkirche zu Gast war und da mit den Menschen vor Ort gesprochen hat, die sich dort engagieren, mehrere Kurzinterviews geführt hat.
Schönen guten Abend. Ich bin Sabine Gertling und ich möchte heute zu Wir auf Sendung einen kleinen Beitrag beisteuern über ein Betreuungsangebot für Geflüchtete aus der Ukraine. Dieser Krieg in der Ukraine hat uns ja alle ziemlich hilflos gemacht, und man versucht irgendwie aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Geldspenden ist das eine, Kleider oder Sachspenden wurden ja auch ganz schnell gesammelt. Aber jetzt geht es auch darum, die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, zu uns hier aufzunehmen. Da gibt es ja inzwischen auch viele Anstrengungen und viele Angebote. Und ich habe festgestellt über nebenan.de, dass gleich bei mir um die Ecke so ein Angebot für eigentlich Kinder offeriert wird. Und ich wollte mir das mal angucken. Das ist jeden Vormittag von 9 bis 12, also von Montag bis Freitag. Hat angefangen Mitte März. Und natürlich weiß keiner, wie es weitergeht. Aber die haben einfach mal angefangen und ich wollte mir das angucken, bin dahin gegangen, habe eine erstaunlich lockere, entspannte Atmosphäre erlebt. Spielende Kinder, Mütter, die an Tischen saßen und irgendwie heftig gearbeitet haben. Ein Clown, der darum gespielt hat oder die Kinder unterhalten hat, mit den Kindern agiert hat. Ein Tischkicker. Ja, und dann habe ich mal mit den Menschen, die da Hilfe anbieten, gesprochen, und zuerst mit Rainer. Wir sind ja angesichts der Katastrophe in der Ukraine alle ganz hilflos und versuchen irgendwie nach unseren Möglichkeiten zu helfen. Jetzt habe ich entdeckt, dass es ganz in meiner Nähe in der Bethelkirche ein Angebot gibt für Mütter und Kinder oder überhaupt Geflüchtete, dass sie hier, ja, was eigentlich, Rainer, was können sie hier machen?
Ja, wir haben erst mal gedacht, dass wir nur eine Kinderbetreuung anbieten in der Zeit, bis die Kinder aufgenommen werden in öffentliche Schulen. Und klar, dass natürlich die Mütter mitkommen. Wir haben gedacht, Mütter trinken Tee, aber jetzt wollen die natürlich ganz fleißig Deutsch lernen. Und wir haben jetzt beides einfach in der Bethelkirche, einen großen Raum, wo Spielsachen zur Verfügung gestellt sind, wo gleichzeitig ganz fleißige Betreuer über nebenan.de bei uns eingetroffen sind, die auch den Müttern jetzt einfach den ersten Deutschkurs Alphabetisierung angehen lassen, und die Kinder spielen in erster Linie, damit sie abgelenkt sind von dem, was sie in den letzten 4 Wochen wahrscheinlich erfahren haben.
Wer ist denn wir?
Wir ist der Freundeskreis West. Wir sind im Prinzip die gleichen, die schon 2015 am Bahnhof gestanden sind und die Kinder aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak angenommen haben und jetzt über weitere Betreuung neben der Schule, neben dem A1, A2, was die Flüchtlinge durchgemacht haben, eine Hausaufgabenhilfe bieten. Also es ist nach wie vor bestanden, hat nach wie vor Bestand gehabt. Und jetzt natürlich sind wir wieder da, 2022, wenn die nächsten Flüchtlinge kommen.
Und wie habt ihr das jetzt so aus dem Boden gestampft? Also ihr macht es ja jetzt schon über eine Woche. Wie hat es angefangen?
Ja, wir haben natürlich von jeher mit der Bethelkirche zusammengearbeitet. Das ist die Freie Kirche hier in Stuttgart, Forststraße 70. Da haben wir schon für die Geflüchteten Hausaufgabenhilfe gegeben, für Familien in Einzelbetreuung die Kurse gemacht. Und es war von dem her einfach, da nachzufragen, habt ihr morgens Räume frei?
Und wie habt ihr die ukrainischen Menschen erreicht?
Ja, da gibt es in unserer Community gibt's jetzt Leute, die ukrainisch-deutsch sind, wie Mila beispielsweise. Und die ist schon letzte Woche Montag ist die durchgegangen durch die ersten Unterkünfte, die im Motel One in Feuerbach war und einem großen Hotel in Möhringen. Das ist natürlich weit zu uns, aber die ist dann einfach am Dienstag gekommen und hatte 4, 5 Familien im Schlepptau. Und dann spricht sich das natürlich sehr schnell rum in den Gemeinschaften.
Die Menschen können ja kostenlos mit dem VVS anreisen, wenn ich das mitgekriegt habe. Also von diesem Motel One oder so.
Das weiß ich beispielsweise nicht, aber ich denke schon. Also wir haben jetzt auch mit dem E-Kids, mit dem Eltern-Kind-Zentrum in der Ludwigstraße, die haben auch sofort gesagt, wir wollen den Flüchtlingen einen Tisch bieten für ein Mittagessen. Die waren schon am dritten Tag da und da gehen wir jetzt regelmäßig um 12 Uhr hin. Das ist nicht weit, das ist 2 Straßen weiter. Da bekommen wir ein kostenloses Mittagessen. Die Kinder können da auch weiter spielen am Nachmittag. Es ist einfach, im Moment sind es offene Türen, die wir gar nicht einrennen müssen.
Und aber es ist schon auch Spontanität nötig. Ihr wisst ja nicht, wer jetzt kommt, an welchem Tag und was da jetzt gefragt ist.
Ja, also wir können mit gar nichts rechnen. Also auch nicht mit den Ehrenamtlichen. Wir haben inzwischen in unserer Gruppe 21 Ehrenamtliche und deswegen vertrauen wir darauf, dass immer welche da sind. Gestern waren es 3, heute sind es über 10. Aber es passt zufällig jetzt dazu, dass wir natürlich jetzt heute ganz viele Familien haben. Gestern war es weniger, aber wir kommen spontan immer noch mit allem klar. Wie das nächste Woche aussieht, werden wir sehen.
Auch da bleibt Flexibilität gefragt. Ja. Wir müssen ja mit immer mehr Menschen rechnen, die zu uns kommen. Also erstmal danke, Rainer, für das Gespräch. Ich frage mal noch bei anderen Helfenden.
Ja, gerne. Danke dir.
Rebecca, Sie sind auch aktiv hier in der Betreuung in der Bethelkirche. Wie sind Sie hierher gekommen?
Durch Zufall.
Wie
es oft so ist, genau. Ja. Mir war es wichtig, noch was anderes zu machen, außer nur Geld zu spenden, sondern irgendwie was Konkretes gegen diese irgendwie hilflose Situation zu machen. Und der Rainer hatte in der Nachbarschafts-App nebenan.de aufgerufen und dann dachte ich, ach cool, ich bin sowieso im Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit gerne tätig. Und
was können Sie jetzt hier anbieten?
Ich bin jetzt hier einfach
oder
immer...
Was ist gefragt?
Genau, was ist gefragt? Ich bin gerne einfach mit den Kindern hier und ich finde, es ist wichtig, dass man immer wieder Optionen anbietet zum Spielen oder was man machen kann, so ein bisschen ein Auge hat und dann die Kinder aber auch spielen lässt. Und ich finde, das Schöne ist, man braucht keine Sprache dazu, sondern es kann das mit Gesten oder mit einem Lächeln im Gesicht machen.
Kriegen Sie was mit von den Schicksalen, die dahinter stecken, von den Fluchtgeschichten?
Tatsächlich gar nicht. Dadurch die sprachliche Barriere kriegt man das nicht mit. Ich merke nur, dass es in mir selber arbeitet. Wenn ich nach Hause gehe, dann denke ich darüber nach und frage mich, wow, jetzt sind diese Kinder hier. Und die hatten bis vor kurzem ein Leben, das sicher nicht so war, sondern es ganz normal. Was
und
auch immer normal.
Erste
heißt.
Versuche der Kinder, auch Deutsch sich zu unterhalten oder Kontakt mit ihnen aufzunehmen?
Also was ich schön finde, ist, die Kinder versuchen auf jeden Fall oder fangen an, die deutsche Sprache zu. Einzelne Wörter werden aufgeschnappt. Hallo und Tschüss und die Zahlen. Beispiel beim Kickerspielen kann man so sagen, ja. Eins und zwei.
Ja, also so lernen Kinder, ja.
Genau. Aber das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht die Priorität für den Anfang jetzt, dass sie möglichst schnell die Sprache lernen, sondern ich finde, in diesen ersten 1 bis 3 Wochen geht es darum, irgendwie eine Normalität zu bekommen und nicht ganz hilflos zu sein.
Und auch so das Gefühl zu haben, sie sind hier willkommen.
Auf jeden Fall.
Dankeschön. So, und dann habe ich versucht, mit dem Clown zu sprechen, der auch mit den Kindern gearbeitet hat, auch ohne Worte. Max, Clown Max. Sie sind hier in der Bettelkirche auch aktiv als Zauberer. Heftiges Schütteln des Kopfes ist Zaubern für Kinder ohne Worte. Deshalb gut für die Kinder. Können Sie Deutsch? Auch nicken. Pantomime kommt im Radio nicht so besonders gut. Also,
dann ja, wollen wir mal eine schwäbische Ausnahme machen.
Okay, wie schön, freut mich doch.
Ja, eins der tatsächlich faszinierenden Dinge ist, dass das Spiel mit den Kindern ganz unabhängig von Sprache ist, weil es ja um Regeln geht, um ein Miteinander, das tatsächlich auch ohne Sprache auszuklüfteln geht. Und die Kinder finden recht schnell eigentlich auch ihre Mittel und Wege, ihre Grenzen und Regeln zum Spielen aufzustellen und haben dann sehr viel Spaß und ja, ich kann weder Ukrainisch noch Russisch und die Kinder können auch kein Deutsch, aber wir spielen sehr gut zusammen.
Ja, das habe ich gerade so ein bisschen beobachtet, wie gut es funktioniert, dieser Verblüffungseffekt oder auch ja, die Kommunikation ohne Worte. Und wie sind Sie hierher gekommen? Haben Sie hierher gefunden?
Ich wurde tatsächlich vom Rainer angesprochen, ob ich denn Zeit hätte, mal einen Ball in die Luft zu werfen. Und da es für Kinder ist, habe ich natürlich sofort Ja gesagt.
Ja, dann. Viel Spaß und viel Erfolg im Kontakt mit den Kindern. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
So, und dann habe ich Mäuschen gespielt bei einem Deutschunterricht, bei Anfänger, Deutsch für Anfänger. Wolfgang macht es, bietet es an. Er war Lehrer und ist jetzt in der Bethelkirche bei diesem Betreuungsangebot. Und wenn jemand Lust hat, mit ihm Deutsch zu lernen, dann bietet er das an. Und da habe ich, wie gesagt, ein bisschen Mäuschen gespielt.
Lesen. Can you say?
Üben.
Toll. Ja. Super. Okay. Machen wir was anderes. Oh, das ist gemein.
Möglich.
Possible. Ja, toll. Das ist sehr schwer, difficult, because you have here.
Möglich.
Es ist möglich. It is possible.
Was war's?
Super.
In English, possible.
Possible, exactly. Impossible. Und impossible, there is a song.
Possible, impossible. Okay, impossible.
Impossible. Nicht möglich.
Nicht möglich.
Oder unmöglich. Un ist a negative part. It says
possible,
nicht.
Impossible.
Possible, impossible.
Yes.
Möglich, unmöglich. Was ist noch? Ü-ö. Was haben wir denn noch? Mit Ä können wir noch mal ein. Das sind die sogenannten wie heißen die? Umlaute. Heißen die Umlaute?
Möglich. Unmöglich.
Und jetzt machen wir mal mit Ä etwas. Ähnlich.
Ähnlich.
Ähnlich. Super. Guck mal.
What does it mean, Alice?
Simula.
So, das war jetzt Deutschunterricht über den Umweg des Englischen. Und man hat natürlich auch die Geräuschkulisse in diesem großen Raum mitbekommen. Aber ich denke, so als Eindruck war das ganz, ganz schön. Jetzt noch Andrea. Mit wem spreche ich denn jetzt?
Andrea Otto.
Andrea. Wie sind Sie denn zu Ihrem Engagement hier gekommen in der Bethelkirche?
Über meine Nachbarin. Woher sie es tatsächlich weiß, kann ich Ihnen nicht sagen. Und ja, sie hat mir davon erzählt. Dann war ich schon 2015 viel für Flüchtlinge gemacht habe. Bis 18 etwa war ich ein bisschen auf der Suche, wo man gleich was machen kann.
Weil man ja so den Drang hat, irgendwo zu helfen. Haben Sie irgendeine Verbindung zur Ukraine oder Russland?
Tatsächlich gar nicht. Überhaupt nicht.
Also auch keine Sprachkenntnisse oder so?
Keine Sprachkenntnisse,
was nichts. Bieten Sie dann hier an als Hilfe?
Es ist tatsächlich, kann ich gerade im Moment als Beispiel nennen, ich warte, was die Menschen an Hilfe brauchen. Die Dame hat jetzt gerade was übersetzt. Sie ist noch in Verbindung mit ihrem Arbeitgeber in der Ukraine, der gerade die Produktion auf Weizen versucht umzustellen. Und sie hat jetzt gerade einen Job für einen Chef in der Ukraine noch versucht zu erledigen. Und dabei habe ich ihr ein bisschen geholfen.
Alles von hier aus ist ja schon erstaunlich.
Ja, unbedingt. Also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber eben was kommt.
Ja. Und dann oder auch jetzt, in der Bürokratie, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, komischerweise habe ich jetzt immer so ein bisschen persönlichere Sachen. Letzten Freitag war eine Mutter da, deren Tochter hat professionell getanzt in der Ukraine. Und ich habe mich dann an den Tanzclub Ludwigsburg erinnert und versuche jetzt da im Moment anzurufen. Weil ich habe gesehen, die haben auch die ukrainische Fahne auf ihrer Homepage. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendeine Verbindung. Dieses 14-jährige Mädchen kann da irgendwie weitermachen.
Wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei.
Gut, danke. Tschüss. Danke.
Also jetzt spreche ich mit Petra.
Ja.
Sie ist auch hier Helfende bei der Betreuung in der Bethelkirche. Wie sind Sie denn hierher gekommen?
Also zunächst muss ich sagen, dass es heute mein erster Tag ist. Und ich bin hierher gekommen, weil ich eine der Organisatorinnen von der Flüchtlingshilfe, Marina Silveri, ist eine Freundin. Und die habe ich gefragt, was kann ich tun? Und sie sagt, komm doch hier runter. Und ja, ich wohne im Stuttgarter Westen. Und dann
von daher ist das ganz praktisch,
Genau, und auch das andere Angebot für heute Mitte, also nicht Angebot, sondern es gibt ja es gibt eine Kooperation, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen Bethelkirche und der Flüchtlingshilfe und dem Eltern-Kind-Zentrum im Westen. Und da werde ich heute Mittag zur Mittagspause mit rübergehen und da auch noch etwas unterstützen.
Wie kann diese Unterstützung aussehen?
Das wird ganz spannend, weil ich heute das erste Mal... Also es geht von in der Küche mithelfen, Tisch abräumen, mit jemandem sprechen und einfach gucken. Und auch so hier, ich habe keine besonderen Begabungen, außer das, was ich bin.
Das reicht ja manchmal schon auch, da zu sein. Haben Sie den Kontakt zu ukrainischen Flüchtlingen jetzt außerhalb dieser Betreuung hier?
Nein, gar nicht. Noch nicht.
Man kriegt es nur so über die Medien mit und hat das Gefühl, irgendwie muss man was tun, gell?
Ja, also ich jetzt heute Morgen war das auch schon ganz spannend. Ich habe mir selbst eine App eingerichtet mit einer Ukrainerin zusammen und darüber konnten wir sprechen. Und ich habe ihr geholfen, dass sie die App hat und ich habe mir geholfen, dass ich sie jetzt auch habe. Und so,
das heißt so eine Übersetzungs-App?
So eine Übersetzungs-App. Und und zu hören und zu schauen, was vielleicht auch jemand direkt braucht oder so, das wird man dann sehen.
So, dankeschön. Bitte. Und Sie sind die Herma.
Ja.
Sind Sie schon länger dabei oder ist auch der erste Tag?
Heute das dritte Mal da und komme auch aus dem Westen. Und meine Beweggründe sind einfach, Geld spenden allein hat mir nicht gereicht. Ich habe geguckt, wo kann ich helfen. Es war ziemlich schnell, aber da haben die Strukturen bei den meisten Institutionen noch nicht gestimmt. Hier stimmte es und deshalb habe ich mich entschlossen, hier mitzuarbeiten.
Ja, man hat das Gefühl, es muss überall improvisiert werden, bis das alles so ins Laufen kommt und Struktur bekommt. Von daher haben die hier schon Erfahrung gehabt, gell? Und genau, Sie sitzen jetzt hier am Empfang und kontrollieren die Corona-Regeln.
Ja, ich versuche mich auch einzubringen, wo es geht. Und das war jetzt heute nötig und der Rainer ist sehr froh gewesen, dass ich es übernommen habe. Und das werde ich jetzt auch weiterhin machen.
Bis um 12 heute Morgen.
So ungefähr.
Ja, danke schön.
Gerne.
Sie sind Marina und machen hier in der Bethelkirche hauptsächlich Übersetzungen. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, hauptsächlich Übersetzungen, genau. Ich spreche Russisch und deswegen springe ich da ein, wo irgendwie übersetzt werden muss, genau.
Was sind das zum Beispiel für Gelegenheiten?
Also bisher habe ich viel gemacht in der Alphabetisierung, einfach ein paar Buchstaben und Wörter erklärt und ansonsten, was halt so anfällt, das mit dem Mittagessen, dass wir noch ein Angebot haben oder ein paar Behördengänge haben jetzt ein paar, noch einige Fragen, da versuche ich einfach ein bisschen zu übersetzen, genau.
Es geht ja jetzt vieles über Englisch, habe ich mitgekriegt. Dass viele Englisch können und deshalb auch ohne Übersetzung möglich ist. Aber jetzt gerade war auch irgendein Bürokratiefall.
Ja. Also ich glaube, dass die Jüngeren können wahrscheinlich gut Englisch, aber bei den Älteren vielleicht nicht. Und gerade geht es tatsächlich darum, welche Formulare man denn alles einreichen kann, muss, sollte. Und das versuchen wir gerade ein bisschen rauszufinden, was da noch fehlt.
Kriegen Sie was mit von den Schicksalen, die dahinter stecken, von den Fluchtgeschichten?
Ein bisschen, aber ich glaube, wir versuchen das hier etwas auszublenden und man konzentriert sich hier wirklich, dass etwas Deutsch gelernt werden kann. Also man spricht nicht so direkt die ganze Zeit darüber, nur so am Rande natürlich, wenn... Sie haben ja alle ihre Handys ständig bei sich und da kam schon jetzt mal die letzten Tage die eine oder andere Nachricht, dass... irgendwas zerbombt wurde, irgendwas zerschlagen wurde, das kriegt man natürlich dann schon mit, ja.
Ja, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gut länger dabei bleiben können und dass es hoffentlich nicht so lange notwendig ist.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Danke.
Das war eine Momentaufnahme vom 22. März in der Bethelkirche beim Betreuungsangebot für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Vielen Dank an Sabine Gärtling für diese interessanten Interviews, diese Einblicke in die Arbeit in der Bethelkirche von den Engagierten da vor Ort, die so ganz ja, schnell sich eingebracht haben und ja, da einfach ihre Zeit schenken. Und auch ja, nochmal vielen Dank an die Leihgroßeltern, die uns da ja auch einen tollen Einblick gegeben haben, was an Engagement alles möglich ist mit Kindern und die da auch ihre Zeit einbringen. Wenn Sie jetzt das gehört haben und Lust haben, ja, sich da auch zu engagieren, mit Kindern zu engagieren. Die beiden Initiativen sind kontaktierbar, freuen sich über Mitwirkende, also da gerne einfach in Kontakt gehen. Ja, das war jetzt zum großen Teil auch schon der inhaltliche Teil dieser Sendung, hier bei Wir auf Sendung. Ich darf mich aber an dieser Stelle schon mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, Ihnen schon mal einen ganz schönen Abend. Lassen Sie ihn schön ausklingen, bleiben Sie gesund. Das war Janne Rauhut hier bei Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart. Ade, bis zum nächsten Mal.